ob ich jetzt gehe oder roll, darf mein Leben eigentlich nicht gestalten oder darf mein Leben nicht ausmachen.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Waggon 28 vom ältesten Riesenrad der Welt. Wir sprechen hier mit Sportriesen über ihre Karriere, über die Aufs und die Abs. Und heute haben wir einen Mann hier zu Gast, der ein ganz besonderer Mensch ist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihm. Er ist die Nummer 1 in seiner Sportart in Österreich, war für Österreich schon dreimal bei den Paralympischen Spielen vertreten und ist vor allem mit seiner Art, mit seiner sehr erhellenden Art, eine Bereicherung für die Sportwelt in Österreich. Es freut mich sehr, dass er heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Nico Langmann.
Vielen Dank für die nette Einleitung. Das ist natürlich ein Traum, so vorgestellt zu werden.
Freut mich sehr, dass Sie heute hier sind. In Wien, bei uns im Wiener Riesenrad. Sie haben vorher verraten, Sie sind schon Wiener Riesenrad gefahren. Ihre Eltern kommen teils aus Tirol, teils aus der Steiermark. Sie sind aber in Wien groß geworden. Zu welchem Bundesland fühlen Sie sich jetzt am meisten hingezogen?
Ja, ich bin born and raised in Vienna. Allerdings, wenn ich außerhalb der Wiener Stadtgrenzen bin, versuche ich immer, meinen Wien-Bezug runterzuspielen, aus den Gründen, weil wir halt nicht so gern gesehen sind. Aber genau, na, ich bin auch schon Riesenrad gefahren, wobei ich ehrlich sagen muss, das letzte Mal, als ich gefahren bin, hatte ich ziemlich Höhenangst. Also schauen wir, wie das dieses Mal funktioniert.
Im Riesenrad sprechen wir über persönliche als auch über sportliche Themen. Und in Ihrem Fall möchte ich mit dem Persönlichen beginnen, weil Ihre Querschnittslähmung natürlich einen großen Bestandteil daran hat, dass Sie im Rollstuhltennis so erfolgreich sind. Und in Ihrem Fall war es so, dass Sie 2 Jahre alt waren, als Sie querschnittsgelähmt wurden durch einen Unfall damals. Genau. Ihre Mama ist am Steuer gesessen.
Genau.
Und Sie können sich nicht mehr daran erinnern.
Genau. Ja.
Sie wissen alles, was Sie wissen aus Erzählungen. Wie erinnern Sie sich durch das, was Ihnen erzählt wurde, an dieses Ereignis zurück?
Ja, also es ist, wenn ich über mein Leben rede, eben genauso, dass ich mit meiner Behinderung auch beginnen muss, weil ich eben einen Autounfall hatte im Alter von 2 Jahren und im Rollstuhl aufgewachsen bin. Ich glaube, ich hatte nie den Moment, wo ich mein Leben umändern musste oder so einen einschneidenden Moment hatte, sondern ich bin eben mit meinen Gegebenheiten mehr oder weniger in meinen Gedanken auf die Welt gekommen, weil ich es eben nicht anders kenne und habe mir gedacht, okay, die Beine kann ich nicht bewegen, ich will trotzdem meine Lösungen finden, Sachen zu machen, und war dann immer schon ein aktives Kind. Ich war auch am Fußballplatz und habe mir nicht gedacht, alle meine Freunde gehen Fußball spielen, ich kann nicht mitspielen, sondern war der Verteidiger, der sich dem Stürmer in den Weg gestellt hat oder ihm reingefahren ist, und war genauso dann überall aktiv und auch am Tennisplatz dann im Endeffekt.
Und es war ja dann so, wenn man sich mit Ihnen auseinandersetzt und auch mit Ihrer Geschichte, dass in unserer Gesellschaft gesehen fast vielleicht logischerweise Ihre Eltern versucht haben, das rückgängig zu machen.
Ja.
Und Sie dazu zu bringen, wieder gehen zu können. Man weiß aber auch, wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, dass das von Ihnen gar nicht so unbedingt ein Wunsch war.
Ich war seit meinem Unfall, wo eben meine Eltern aus dem Nichts durch diesen Autounfall damit konfrontiert wurden, dass der kleine Bub, der nicht einmal gescheit reden konnte, jetzt plötzlich querschnittgelähmt ist. Und das ist ja ihr Sohn und den haben sie ja über alles geliebt und wollten das Beste für dieses Kind. Und in ihren Augen war das Beste, so viel, also einfach das Lebensziel zu setzen, der Nico muss das Wunder möglich machen, wieder gehen können. Und das war halt so, dass in medizinisches Querschnittlähmung noch unheilbar. Es gibt eben noch kein Mittel dagegen. Und deswegen hat man dann sehr schnell einfach alles probiert, was links und rechts von wissenschaftlichen Wegen war. Sind jedem gefolgt, der irgendwie uns Hoffnung gegeben hat, auch leider dann oft falsche Hoffnung versprochen hat. Und das war so das eine Mantra, das ich hatte als Jugendlicher: Du musst irgendwann wieder gehen können. Ich habe dann nur für mich selbst irgendwann beschlossen: Am glücklichsten werde ich, wenn ich keinen Traum nachjage, der unerreichbar ist und jeden Tag aufs Neue mich selbst enttäusche und meine Eltern enttäusche, sondern dass ich sage, hey, ob ich jetzt gehe oder roll, darf mein Leben eigentlich nicht gestalten oder darf mein Leben nicht ausmachen, sondern ich mache das Beste aus meiner Situation und habe dann mein zweites Leben begonnen, wo ich meinen eigenen Weg gefolgt bin und eben im Sport gelandet bin, auf die coolste Art und Weise.
Und ich glaube, Sie waren sehr oft damit konfrontiert, dass Sie dann auch teilweise Dinge gemacht haben oder Dinge vorgetäuscht haben oder um andere glücklich zu machen und
Absolut.
Nicht um sich selbst glücklich zu machen, weil Sie vielleicht sogar total in Ordnung mit dem waren, wie es war, oder?
Ich glaube, ich bin in einer voll privilegierten Situation in meinem Leben, weil ich eben nicht weiß, wie ist es, nicht behindert zu sein, so blöd wie es klingt, wie ist es, herumspazieren zu können. Deswegen hatte ich auch nie diesen emotionalen Bezug dazu, hey, ich will unbedingt wieder gehen können, weil ich kenne mich nur so, wie ich bin. Und irgendwann habe ich beschlossen, ich mag mich auch so, wie ich bin. Und glaube, deswegen habe ich eben so diese verständlichen Traum meiner Eltern, aus mir einen gehenden Sohn zu machen, einen gehenden Nicker zu machen, nie mitgelebt, weil ich ja mir selber immer wieder auch bewiesen habe in meinem Leben, dass es eigentlich egal ist, ob man von A nach B rollt oder von A nach B geht, weil bei B kommt man trotzdem an.
Ihre Mama ist ja damals am Steuer gesessen und ihr Bruder war auch in dem Auto, ihr genau. älterer Bruder, die sind beide glimpflicher davongekommen als ja. sie. Inwiefern war das in ihrem Familienleben ein Thema vielleicht auch des schlechten Gewissens?
Ich glaube, das ist das Schlimmste damals für meine Eltern, die von so einem glücklichen Familienleben, zwei Söhne, die aufwachsen, die gerade Skifahren lernen, also mein älterer Bruder damals zum Beispiel, plötzlich eben diesen Unfall haben. Und dann ist es nur noch Krankenhausaufenthalte, dann ist es so, dass man eben selbst zwar unverschuldet zu dem Unfall gekommen ist, aber meine Mutter war selbst am Steuer. Und das sind ganz viele Komponenten, die das Leben von meinem Vater, von meiner Mutter plötzlich um 180 Grad gedreht haben. Also für sie war das dieses dramatische Ereignis, das ich eigentlich nie hatte. Und deswegen verstehe ich auch zu 100%, warum für sie damals die einzige Auswegslösung war, hey, das müssen wir rückgängig machen.
Und ihr Bruder? Hatte der da auch damit zu kämpfen?
Ich glaube, mein Bruder war für mich vor allem die wichtigste Person in der Zeit und in meiner gesamten Lebenszeit bis jetzt, weil der für mich immer dieses Fenster aufgemacht hat für das normale Leben, unter Anführungszeichen. Also mit dem habe ich einfach gespielt. Und da haben wir uns dann auch Wettkämpfe geliefert, keine Ahnung, im Schwimmbecken. Und er musste halt ohne Beine schwimmen, dass es fair war. Und er hat immer gewonnen. Also ich glaube, er hat bis heute immer geschummelt auch. Aber der hat mich sicher zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Unter anderem.
Sie haben ein Buch geschrieben, wie man einen Traum aufgibt, um ein Leben zu gewinnen. Und in dem geht es eben auch darum, dass Sie irgendwann diese Entscheidung getroffen haben, Sie wollen nicht mehr den Erwartungen entsprechen, sondern Sie wollen Ihr eigenes Leben führen. Und wir haben einen Kollegen bei Sky, Luca Kielhauser, der selbst auch im Rollstuhl sitzt. Und er hat eine Frage an Sie, die ich mitgebracht habe.
Oh, das ist aber cool.
Zeige ich Ihnen jetzt.
Servus Nico, da ist der Luca. Ich weiß, dass du ein sehr optimistischer Mensch bist, aber auch den nötigen realistischen Ansatz hast. Das lässt ja, finde ich, auch schon der Titel deines Buches erahnen. Ich habe eine Frage an dich, muss dafür aber kurz ein bisschen ausholen. Und zwar, meine Behinderung habe ich ja von Geburt an und sitze aufgrund dessen jetzt im Rollstuhl. Ich habe aber als Kind ein paar Schritte gehen können. Und für mein Umfeld, das nur eigentlich aus nicht behinderten Menschen bestanden ist, war das total groß, total wichtig. Mir ist dann aber im Prozess des Erwachsenwerdens klar geworden, zum einen, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht aufgeht. Ich müsste total viel investieren an Zeit, an Arbeit, könnte dafür überhaupt nichts anderes mehr anfangen, was mich glücklich macht, zum Beispiel eben der Job da bei Sky Sport Austria. Aber es wurde mir suggeriert, dass das eigentlich das Ziel sein muss. Ich habe dann meine Prioritäten anders gesetzt, habe gesagt, nein, habe mich quasi dagegen entschieden, da das als Hauptziel zu erklären und für jetzt ein unglaublich erfülltes Leben. Wie war das bei dir? Eben der Titel deines Buches lässt erahnen, dass es ähnlich gewesen ist. Mich würde interessieren, was waren so deine konkreten Gedankengänge, um dann auch zu den Prioritäten zu kommen? Oder war das im Detail vielleicht dann doch ein bisschen anders generell? Liebe Grüße.
Das ist ein Traum, weil es sind, glaube ich, zwei Komponenten, die super widergespiegelt werden in seiner Geschichte und in seiner Frage. Und zwar einerseits ist, der Rollstuhl ist einfach ein Stigma in unserer Gesellschaft, dass man eben, wie er sagt, wenn man zumindest ein bisschen außerhalb dem Rollstuhl ist, dann ist es ja viel besser, auch wenn er wahrscheinlich mit dem Rollstuhl 47 mal schneller von A nach B kommen würde, ist es besser, wenn er gehen könnte, weil so muss es ja doch wohl sein. Aber der Rollstuhl ist nichts anderes als ein Hilfsmittel. Also der ist für mich der Möglichmacher meines Lebens, weil ohne den müsste ich halt am Boden kriechen und das ist auf die Dauer auch nicht das Gescheiteste, glaube ich. Und auf der anderen Seite ist das Schöne auch, das Feedback, was ich von dem Buch auch bekommen habe, ist, dass sich ganz viele Menschen mit Behinderung in der Geschichte wiederfinden. Auf die verschiedensten Arten und Weisen, weil es eben oft mit Erwartungen ist, die vielleicht enttäuscht werden. Also hat es sich einfach ausgezahlt, den Aufwand zu machen und Leute zu erreichen.
Und wann kam dann diese bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte mein Leben so führen, wie ich bin. Ich möchte nicht mehr dagegen ankämpfen. Weil ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, zu seinen Eltern zu sagen, ich weiß, ihr habt jetzt 14 Jahre lang alles versucht und sehr viel Geld investiert, aber ich will nicht mehr. Bitte lasst mich einfach in Ruhe.
Das ist genau die Schwierigkeit gewesen. Ich glaube, in der Pubertät entwickelt man Reflexion und da habe ich irgendwann einmal eben reflektiert über mein Leben und habe gemerkt, hey, das macht mich unglücklich. Und der Weg zum Glücklichsein ist Akzeptanz. Das dann formulieren und kommunizieren umso schwieriger, aber ich bin noch immer sehr stolz, dass das gelungen ist.
Und die gesellschaftlichen Normen, haben Sie geschafft, die komplett abzudrehen für sich? Weil ich habe das Gefühl, dass Sie so ein positiver Mensch sind, der einfach auch sehr, sehr glücklich ist und nicht hinterfragt. Trotzdem kriegt man ja dann oft von außen, und das habe ich schon öfters von Menschen gehört mit Behinderung, dieses Mitleidige oder irgendwie permanent wird man darauf angesprochen. Ja. Haben Sie es geschafft für sich, das komplett abzudrehen?
Ich habe in meinem Aufwachsen sehr viel Mitleid bekommen auch. Es hat sich sogar ganz abstrus geäußert, dass mir oft in der Gesellschaft Geld zugesteckt wurde. Dass Leute auf mich hingegangen und haben mir einfach einen Zehner zugesteckt. Damals bin ich sehr gefreut. Aber
Das Wetter reagiert auf das, was die Menschen gemacht haben. Ja, wirklich, weil das ist ja unfassbar.
Aber ist natürlich eben so, du willst ja kein Bild eines Sozialfalls abgeben, weil das ist das, was die Leute mit einem verbinden, sondern einfach zeigen und beweisen, dass man ein wertvolles, normales, erfülltes Leben führen kann. Egal, ob halt man die Muskeln da unten anspannen kann oder nicht.
Ein Phänomen möchte ich noch ansprechen, das ich wahnsinnig interessant finde, bevor wir dann noch zu Ihrer sportlichen Laufbahn kommen, und das nennt sich Inspiration Porn. Ja. Etwas, was gerade Menschen mit Behinderung sehr oft blüht, sehr oft passiert. Vielleicht möchten Sie einmal ganz kurz erläutern, was das ist und wie oft Sie damit schon konfrontiert wurden.
Ich glaube, das sind die zwei Extremen, mit denen man umgehen lernen muss. Einerseits ist eben dieses Mitleid und dass einem keine Fähigkeit zugeschrieben wird als Menschenbehinderung, und auf der anderen Seite, dass man nur deine bloße Existenz schon als inspirierend betrachtet. Es gibt ganz oft Leute, die, wenn sie mich auch auf der Straße einfach treffen oder in einem ganz kurzen Gespräch sagen, boah, ich finde das unglaublich, dass du da bist, unglaublich, dass du dein Leben lebst, wo meine einzige Leistung den Tag war, aufzustehen und außer Haus zu gehen. Und das schaffen wir alle ganz, ganz oft.
In der Disco haben Sie doch einmal ein lustiges Erlebnis
gemacht. Genau, jedes Mal, wenn man irgendwie, ich meine, ich bin Sportler, also ganz, ganz selten passiert das. wenn ich am Abend mal aus bin und in einem Club bin oder wie auch immer, wirklich 87 Mal wird einem gratuliert, dass man hier ist. Und es ist halt die gleiche Leistung, die jeder andere gemacht hat. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man normal behandelt wird und es genau die gleiche Leistung ist, ob man jetzt halt geht oder nicht.
Sie sind Rollstuhl-Tennisspieler und das ist ja auch etwas, was eine wunderschöne Sache ist, die Sie damit erreicht haben, eben mit diesem Rollstuhl. Nummer 1 in Österreich, großartig. Woher kommt denn Ihre Liebe zum Tennis? Fangen wir mal so an.
Die ist unbegründet wahrscheinlich. Also mein älterer Bruder und mein Vater haben früher immer miteinander Tennis gespielt und ich habe zugesehen oder habe ihnen die Bälle aufgesammelt und mir ist sehr schnell fad geworden einfach dabei und habe gesagt, hey, ich will mitspielen, gibt's ja auch einen Schläger. Und allein dieses Balltreffen und dann später, wenn ich ein bisschen mehr gespielt habe, irgendwie mit meinem Bruder hin und her spielen zu können, einfach diesen gelben Ball übers Netz spielen zu können, das hat mir damals schon so viel Freude bereitet und irgendwie ist diese Freude nie weggegangen.
Und Sie hatten ein Vorbild und zwar Andrew Agassi.
Genau.
Das ist auch eine der Sachen, die Sie heute mitgebracht haben.
Genau.
Und zwar ist das ein Schläger von ihm. Warum war denn er Ihr Vorbild und was hat es mit dem Schläger auf sich?
Das ist auch, da bin ich irgendwie so reingestolpert. Auch mein Bruder hat die Biografie von Andrew Agassi irgendwann gekauft und mir geborgt. Und ich habe mich so verliebt in diese Lebensgeschichte oder in das, wie er sein Tennisleben bestritten hat, auch wenn er mal gesagt hat, er hasst Tennis, aber da sind wir anders. Aber irgendwie war ich dann ein riesen Fan, habe mir immer dann so vorgestellt, ich bin der Andrew, wie ich am Platz war. Und habe dann irgendwie einen Schläger eben bekommen, den er früher auch bei Turnieren gespielt hat. Das ist wirklich ein Original Andrew Agassi Schläger. Und das ist immer, der war ganz oft bei Turnieren dann auch in meiner Tennistasche, einfach so als Glücksbringer.
Wie hat sich das dann begonnen zu entwickeln bei Ihnen, dass Sie gemerkt haben, das soll auch wirklich in die Richtung gehen, irgendwann einmal Ihr Hauptjob zu werden?
Voll spannend, weil ich als Kind nie den Plan hatte, Leistungssportler oder irgendwann einmal das als Beruf ausüben zu können, weil es damals nicht möglich war. Mhm. Also ich habe selber nicht einmal gewusst, dass es Behindertensport gibt als Kind, und mir hat einfach dann das Tennis so viel Spaß gemacht, dass ich draufgekommen bin, hey, da gibt es Turniere, und ich war immer schon ein ehrgeiziges Kind und wollte diese Turniere spielen und gewinnen und weltranglistenpunkte sammeln und alles, was dann damit einhergeht. Und dann plötzlich genau in dem Alter, wo ich halt mit der Schule aufgehört habe und mir mehr oder weniger gedacht habe, jetzt muss ich dann was beginnen zu studieren, ist infrastrukturell und gesellschaftlich das passiert, dass ich plötzlich doch das als Beruf ausüben konnte. Ich war beim Bundesheer plötzlich eingestellt, das ging früher auch nicht. Ich war der erste Sportler mit Behinderung, der beim Bundesheer eingestellt wurde und habe Sponsoren bekommen, weil plötzlich Behindertensport eine Plattform bekommen hat.
Und dann war es eben so, und das haben Sie vorher gerade erwähnt, dass Sie dann eigentlich nach der Matura so ein Jahr Auszeit genommen haben bis zu den Paralympischen Spielen, oder? Das variiert
genau,
dann damals.
Genau,
da haben Sie dann gesagt, okay, jetzt schaue ich, dass ich wirklich ganz viel Zeit dem widme.
Ja.
Und da ist irgendwie so der Groschen gefallen, dass Sie das dann wirklich hauptberuflich machen können.
Genau, alle meine Freunde haben Bundesheer oder Zivildienst machen müssen, also alle meine männlichen Freunde. Und ich habe mir gedacht, okay, ich hau alles rein, um in Rio dabei zu sein. Da habe ich sogar auch die Bälle mitgenommen. Ich habe dann eben geschafft, dort dabei zu sein. Und da habe ich dann gemerkt, ich kann es weitermachen. Und das ist halt das Schönste, dass ich mit meinem Hobby meinen Lebensunterhalt bestreiten kann.
Rio war 2016.
Genau.
Es war aber so, dass Sie 2015 auch nochmal einen Unfall hatten.
Stimmt, ja.
Und
auch der Weg dorthin war steinig.
Unglaublich, ja genau, weil das ist eigentlich so, würde ich jetzt sagen, der Startschuss dann in diese wirkliche Profikarriere von Ihnen im Rollstuhltennis gewesen. Und dann 2015 hatten Sie nochmal einen Unfall, bei dem Sie einen Schädelbasisbruch erlitten haben. Was genau? Sie können drüber lachen, aber es ist ja unfassbar.
Ja, es war einfach eine unangenehme Geschichte damals, weil eben das war circa ein Jahr vor Rio und meine Mutter kommt eben aus Tirol und ich habe gedacht, Tiroler Blut ist in mir, ich habe schon ein bisschen Skierfahrung gehabt, ich war eigentlich kein passabler Skifahrer, es geht im Rollstuhl auch mit so einem gewissen Gerät, mit so einem Sportgerät und war dann mit ein paar Freunden Skifahren und gleich die erste Abfahrt in dem Jahr, in dem Winter und habe ich natürlich sofort verkantet und bin im freien Fall, also meterlang gefallen und mit dem Gesicht voran in Steinen gelandet und bin dann eben in Innsbruck gelandet mit dem Helikopter, musste zweimal operiert werden, mein halbes Gesicht ist seitdem aus Titan. Die Leute meinen, es schaut besser aus als davor, also ich bin happy. Und eigentlich war es ja so, dass danach auch die Ärzte gemeint haben, 6 Monate darfst du jetzt nicht auf dem Tennisplatz, weil wenn dich irgendwas trifft, das ist noch nicht verwachsen, große Gefahr da.
Und sie haben sich wieder nicht aufhalten lassen.
Na, weil das wäre blöd gewesen für die Rio-Qualifikation. Das wäre sich dann gar nicht mehr ausgegangen. Dann habe ich am Tag, wo ich entlassen wurde, habe ich mir einen Eishockeyhelm gekauft mit Vollvisier und habe dann ein halbes Jahr lang Tennis, also Rollstuhltennis mit Eishockeyhelm gespielt, wo die Leute schon schauen wegen dem Rollstuhl und haben sich gedacht, boah, müssen die Rollstuhltennisspieler alle Helme tragen? Ist das die Regel dort? Aber es ist sich ausgegangen und ich war in Rio, also alles richtig gemacht.
Also dreimal bis jetzt vertreten gewesen bei den Paralympischen Spielen Rio, Tokio und Paris. Was bedeuten die Paralympischen Spiele für Sie?
Ich glaube, im Behindertensport vor allem ist es wahrscheinlich das größte Event, was es gibt. Da dabei zu sein, da Teil davon sein zu dürfen, macht schon sehr viel mit einem.
Sie waren ja der jüngste Österreicher im Paralympischen
damals, Team. Damals war ich der jüngste noch dazu. Und dann vor allem von den Rollstuhltennisturnieren, die ich davor gewohnt war, schauen halt meine Oma, meine Tante und vielleicht noch mein Hund zu. Und dann plötzlich bist du auf dieser Weltbühne, wo bei der Eröffnungsfeier bist du im Maracanã-Stadion, wo 90.000 Leute dich anjubeln und du ziehst rein mit der Österreich-Fahne. Und das sind lauter Sachen, die man aus dem Fernsehen kennt, die man aus Geschichten kennt, wo man nie gedacht hätte, man ist da selbst Teil davon. Und plötzlich darf man mehrmals Teil davon sein. Und das lässt einen dann schon stolz werden.
In Paris haben Sie Ihr, so sagen Sie es, bisher schönstes Spiel Ihrer Karriere gehabt. Das war das Auftaktspiel von Ihnen und das war gegen Sung Bon Han, gegen den Südkoreaner. Ein Sieg damals in Roland Garros, also ein ganz besonderer Ort natürlich auch für alle Tennisspieler. Mhm. Ihre Eltern waren auch vor Ort. Nehmen Sie uns mit in den Moment, als Sie dieses Spiel damals gewonnen haben, was da in Ihnen los war.
Ja, also Paris, Roland Garros, dort am Start stehen zu können, bei Paralympischen Spielen, dann waren eben nicht nur meine Eltern vor Ort, sondern mein Bruder, meine allerbesten Freunde, meine Freundin, ganz viele Bekannte und Verwandte, die alle den Weg gemacht haben, hatten alle extra Fan-T-Shirts drucken lassen mit meinem Gesicht drauf und das sind plötzlich eben 50 Leute, die nur für dich in Paris sind. Und dann war das eine ewig lange Partie mit Regenunterbrechungen und dann habe ich den ersten Satz gewonnen, den zweiten Satz klar verloren und im dritten dann mich wirklich durchgekämpft. Ich habe davor nämlich noch nie ein Einzelmatch gewonnen bei Paralympischen Spielen und hatte jetzt wirklich auch die Chance. Und wenn all diese Sachen dann zusammenkommen und du das dann über die Ziellinie trägst, dann, ja, also ich weiß nicht, ob es jemals besser werden wird in meinem Leben, aber es war schon so, dass da, ich glaube, mein System hat so viel Dopamin gar nicht mehr ausgehalten.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, auch gerade für ihre Eltern, weil wir zu Beginn über ihre Eltern gesprochen haben, dass das auch ganz besondere Momente dann für die sind, oder? Die sie dann auch teilen
mit ihnen. Ich glaube vor allem auch für mich, also ohne das jetzt egozentrisch wirken lassen zu wollen, aber für mich ist es das Allerschönste, eben dann meine Eltern zu sehen, wie sie mit mir meinen eigenen Weg mitleben, wie sie da überall voll unterstützend sind und diese ganze Liebe, die sie eh schon immer für mich hatten, aber auf eine andere Art und Weise geäußert haben mit diesem gemeinsamen Plan, mich jetzt einmal meine Sachen machen lassen und das voll unterstützen und das war, emotional wird es nicht viel mehr werden wahrscheinlich.
Und war da auch die Kette dabei?
Ja, ja, das stimmt.
Das ist auch eine,
stimmt,
Dinge, genau, eine Sache, ja, die sie mitgebracht, genau, haben.
Das ist so die Verwandtschaft. Ich mag meine Familie, glaube ich, auch sehr gern, deswegen ist sie immer dabei. Und leider auch schon der verstorbene Teil der Familie, weil sowohl aus Tirol mein Opa verstorben ist, der immer diese Kette getragen hat, und meine Oma in der Steiermark, von meinem Papa die Mutter, auch schon verstorben ist und mir diesen Tennisschläger geschenkt hat zu meinem Geburtstag vor einigen Jahren. Und ich glaube, beide würden mich im Traum besuchen, wenn ich sie runtergebe. Deswegen ist das immer ein, die sind auf der ganzen Welt immer mit dabei.
Sie waren einmal in der Weltrangliste auf Platz 15, das war Ihre beste Platzierung, genau. Das war am 15.08.2022. So genau war es, genau so ist es. Aktuell sind Sie auf Platz 57.
Ja.
Was?
Kommt einer Verletzung, muss ich
richtig, dazu sagen. Richtig, genau so ist es. Zum Ellbogen kommen wir dann auch gleich noch. Aber wie schaut es aus, was Ihre Ziele betrifft, wann Sie dorthin kommen möchten auch und warum und wie stellen Sie sich diese Grand Slams dann vor? Nehmen Sie uns da ein bisschen mit.
Ja, also jetzt in Paris durfte ich Grand Slam Luft schnuppern. Im Rollstuhltennis ist ja das Coole, dass es sehr inklusiv gestaltet ist. Es gibt eben diese vier Grand Slam Turniere, die im Tennis das größte sind. Und an all diesen Turnieren gibt es auch ein Rollstuhltennis Turnier zur gleichen Zeit, auf der gleichen Anlage. Nur sind dort nur die Top 14 der Welt qualifiziert. Das heißt, ich habe es gerade ums A-Lecken nicht geschafft, wenn man so gut sagt. Und das ist für mich immer das große Ziel gewesen. Ich habe jetzt in Paris diese Luft schnuppern dürfen, war auf dieser Anlage, es sind halt alle diese vier Anlagen, diese historischen, schönen, emotionalen Anlagen und da will man sein eigenes Stück kleine Tennisgeschichte schreiben.
Wir haben gerade über die Weltrangliste gesprochen, wo Sie auch ein bisschen zurückgefallen sind, eben aufgrund einer Operation, die Sie gemacht haben am Ellenbogen. Mhm. Was genau ist passiert und wie weit sind Sie zurück? Wie sehr kämpfen Sie sich schon wieder rein in das Ganze?
Ja, ich glaube, meine Achillesferse im Training war immer der Ellbogen. Aha. Aber auch aus dem Grund, weil das schon lange das Gelenk war, wenn es wo gezwickt hat, war es der Ellbogen. Und dann war es vor kurzem wieder so, dass es enorm entzündet war. Und dann haben wir bei Untersuchungen gemerkt, dass ich schon länger Knochenteile im Gelenk habe. Und die mussten entfernt werden. Und dann ist leider irgendwie ein Infekt reingekommen. Da musste nochmal ein kleiner Teil aufgeschnitten werden. Und jetzt bin ich aber auf einem sehr, sehr guten Weg. Und bin hoffentlich ganz bald auch wieder am Turnierplatz zu sehen.
Vielleicht hatten Sie durch den Ellenbogen jetzt aber mehr Zeit, oder durch die Operation jetzt mehr Zeit, mit Ihrer Freundin zu verbringen oder private Dinge dann noch umzusetzen.
Ich habe
jetzt eine Überleitung gesucht zur Freundin, damit wir über die auch noch reden können. Weil ja, Sie sind in einer
natürlich
Beziehung, genau,
ja.
Und Sie haben in der Vorbereitung gesagt, das ist Ihr Lieblingsthema, Ihre Freundin, weil sie was für Ihr Leben bedeutet.
Also es ist, jetzt wir sind jetzt schon seit 4 Jahren zusammen, deswegen ist und wohnen auch zusammen und sind sicher gegenseitig die große Stütze und sie war eben auch in Paris dabei und ist prinzipiell, wenn es sich in ihrem Leben ausgeht, oft bei Turnieren dabei, um mich so gut wie es geht zu unterstützen, was per se super schön ist, aber ich glaube, da geht es dann vor allem auch wirklich darum, dass man jemanden gefunden hat, mit dem man einfach in die Planung auch über die Karriere hinausgeht und das Leben mit ihm teilen will und ich mag mein Leben gerne, ich mag es noch lieber, wenn ich es mit wem teilen kann.
Ihre Freundin hat keine Behinderung?
Ja.
Und ist in der Hinsicht wie mit dem Ganzen umgegangen? Weil das ist, finde ich, schon noch ein interessanter Aspekt, wie sie nämlich auch mit den Vorurteilen, die ihr dann gegenüber vielleicht teilweise kommen.
Ganz wird. Genau, ganz genau. Ich glaube, ich habe da mal mit einem Tenniskollegen von mir, der auch im Rollstuhl sitzt, darüber geredet. Und das fand ich sehr schön, was er mir da mitgegeben hat. So, ist es schwieriger, also die Frage, ist es schwieriger als Mensch im Rollstuhl, eine Freundin zu finden? Und er hat gemeint, es gibt sicher Menschen, die dich von Anfang an irgendwie ausschließen, aber per se will man eigentlich nicht mit einer Person zusammen sein, die so oberflächlich ist. Also eigentlich ist der Rollstuhl ein guter Filter, um Menschen zu finden, die sich wirklich auf dich einlassen wollen. Und das habe ich wirklich auch so erlebt, dass ich sehr, sehr coole Leute da kennenlernen durfte, eben vor allem meine Freundin, die aber am Anfang der Beziehung ziemlich große Probleme damit hatte, dass sie plötzlich überall Blicke auf sich hatte. Also wenn wir durch die Straße gegangen sind, wurden wir dauerhaft angeschaut. Ich habe immer gesagt, keine Angst, das ist, weil sie mich aus dem Fernsehen kennen. aber es ist leider nicht ganz so, sondern weil man halt auffällt. Aber ich glaube, da müssen wir einfach auch damit umgehen lernen. Und je normaler das alles wird, desto weniger passiert das danach.
Sind wir auf einem guten Weg, was das betrifft?
Ich sage immer ja, weil ich hatte 1999 den Unfall. Das heißt, jetzt bald 26 Jahre lang Erfahrung darin, wie man mit Menschen mit Behinderung umgeht. Und es wird eigentlich nur besser. Also das Wichtigste ist einfach, dass man als Mensch mit Behinderung als Mensch gesehen wird, der halt eine Behinderung hat,
ja,
und nicht die Behinderung zuerst sieht, und als ob das den Mensch ausmachen würde.
Zum Ende unseres Gesprächs frage ich unsere Gäste immer ganz gerne, was sie ihrem jüngeren Ich mitgegeben hätten. Gibt es da etwas, was ihnen auf Anhieb einfällt?
Ich glaube, das ist sogar sehr schnell beantwortet, und zwar, Nico, sei happy, so wie du bist.
Ein wunderschönes Schlusswort. Nico, herzlichen Dank für das
Gespräch. Ja, ich sage danke.
Für die vielen schönen Insights, die wir bekommen haben. Wir wünschen Ihnen auf Ihrem weiteren Weg im Rollstuhltennis ganz viel Erfolg und drücken natürlich die Daumen. Und zum Schluss gibt es wie immer den Eintrag ins Gästebuch der Wiesn. Smile. Perfetto. Und jetzt bitte noch eintragen.
Perfekt. Danke sehr.
Hot Take, ich sag, Nico Langmann wird einmal Nummer 1 der Weltrangliste und dann wird er wieder da im Riesenrad sitzen.
Traumhaft, traumhaft.
Dankeschön. So, und ich darf das Ganze jetzt halten, während Sie es vorlesen, bitte.
Selten so ein tiefgründiges Gespräch vor der Kamera führen dürfen. Danke für die Professionalität und Einfühlsamkeit. Habe in dem Gespräch wieder über mich selbst lernen dürfen, danke dafür. Sehen uns wieder, wenn ich Nummer 1 bin.
Das nehmen wir, würde ich sagen. Da sind wir dabei. Nico, herzlichen Dank.
Ich sage vielen Dank.
Für die Zeit.
Danke, danke für den Trip auch.
Meine Damen und Herren, schön, dass auch Sie sich die Zeit genommen haben und mit uns ein paar Runden im Waggon 28 gefahren sind. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald.